Vielen Dank. Das ist heute schon der letzte Abend schon wieder. Danke auch für die Zeit, die ich hier sein durfte bei Ihnen. Ich werde morgen in die Schweiz fahren, aber in 2 Wochen sehe ich einige von Ihnen schon wieder in Hönningen. Und ich bin auch dankbar, wenn Sie dafür beten. Wir werden das Buch Josua betrachten in Hönningen. Ja, heute Abend, Kapitel 11, ich möchte noch einmal kurz auf die Verse 11 bis 15 sie kurz wiederholen und dann werden die weiteren Verse 16 bis Vers 32 werden wir dann noch lesen. Es geht in Kapitel 11 um die Zukunft Israels. Die Verse 1 bis 10, Israels Verwerfung ist nur eine teilweise, also nicht gänzlich. Und es betrifft nicht alle Israeliten, hat Paulus uns gezeigt. Und in den Versen 11 bis 32 wird er uns zeigen, Israels Verwerfung ist nicht notwendigerweise endgültig. Ich sagte notwendigerweise, weil ja eine Bedingung gegeben wird. Die Bedingung ist, dass man glaubt. Die heidnischen Christen in Rom, denen schien es so, als ob Israel in seiner Gesamtheit von Gott unwiderruflich verworfen war, und das hatte Fragen hervorgerufen. Fragen in Bezug auf die Treue Gottes zu seinen Verheißungen, die er dem Volk Israel gegeben hatte im Alten Testament. Darauf antwortet der Apostel in Römer 9 bis 11 und er zeigt, dass das, was in der Gegenwart mit dem Volk Israel geschieht und geschehen ist, exakt mit den Verheißungen Gottes übereinstimmt und auch mit seinem bisherigen Handeln in der Geschichte mit Israel. Er zeigt, die göttlichen Verheißungen in Bezug auf Israel gelten nur dem treuen Überrest, dem treuen Kern, den frommen Juden, nicht denen, die in Götzendienst abgefallen sind, wie zur Zeit Elias, die den Baal angebetet haben. Damals bestand der treue Kern aus 7000 Israeliten, die dem Herrn treu blieben. Und die Verheißungserfüllung bezieht sich auf den treuen Überrest. Nicht alles aus Israel ist Israel. Und denen, die das wahre Israel sind, denen gelten die Verheißungen des Alttestamentlichen, die alttestamentlichen Verheißungen immer noch. Und das rebellische Volk, das hat Gott immer wieder bestraft, hat ihre Herzen verhärtet, zum Beispiel in Jesaja 6 lesen wir auch davon, in alter Zeit, hat sie verhärtet und er kam immer wieder zu seinem Ziel, indem er einen kleinen Überrest retten konnte. Immer wieder war es ein Überrest des Volkes, auch bei der Rückführung aus Babylon. Das ganze Volk kam einmal nach Babylon, in die Gefangenschaft. Und nicht das ganze Volk kehrte zurück. Ein Teil kehrte zurück unter Zerubabel und ein weiterer Teil folgte unter Esra und Nehemia. Aber es war dieser treue Überrest. Und die haben den Tempel gebaut. Die haben dann als ein einiges Volk sich wieder dort in dem Land befunden, bis der Messias gekommen ist. Und so ist es auch jetzt, sagt Paulus, das wahre Gottesvolk, dem die Verheißung gilt, das ist der an den Messias gläubigen jüdische Überrest. Paulus will jetzt aber nun den verhärteten Teil, das sind die anderen, die will er unbedingt gewinnen. Und durch die Heidenmission will er sie zur Eifersucht reizen. Und ich möchte hier noch lesen, Vers 11 noch einmal, stolperten sie, damit sie fallen und liegen bleiben sollten, das sei ferne. Also Israel wird wieder aufstehen, mit Ausnahme derer, die persönlich bis zum Tode stur bleiben und hart bleiben gegenüber dem Messias. Nur die aber, die an den Messias glauben werden, die werden gerettet werden und die werden dann schlussendlich zu diesem ganzen Israel gehören, von dem wir dann heute noch hören werden. Vers 11, ich sage also, stießen sie an oder sind sie gestolpert, damit sie fallen und liegen bleiben sollten, das sei ferne, sondern durch ihren Fehltritt ist das Heil zu den Heiden gekommen, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fehltritt der Reichtum der Welt bedeutet und ihr Heilsverlust Reichtum der Heiden bedeutet, wie viel mehr ihre Heilsfülle, also die Fülle Israels, die Fülle, die Heilsfülle steht der Leere gegenüber, der Heilslehre. Bei ihnen steht Verlust, das ist richtig übersetzt. Der Verlust, also gegenwärtig haben sie einen Heilsverlust, sie haben was verloren, sie sind leer. Das Wort kann auch heißen Wertminderung, sie haben einen Schaden. Aber wenn sie sich bekehren, haben sie eine Heilsfülle, haben sie einen Gewinn, einen Wertgewinn. Israels Unglaube führte zu Israels Schaden und Israels Umkehr führt zu Israels Heilsfülle. Das ist das, was der Apostel Paulus hier in Vers 12 sagt. Also, das heißt also, wenn Israels Heilsverlust für die Heidenchristen so viel Reichtum bringt, so bringt Israels Heilsgewinn viel mehr Reichtum. Das ist die Aussage von Vers 12. Das war schon zur Zeit des Apostels Paulus so, haben wir gestern betont. Schon damals musste Israels Heilsverlust betrachtet werden als Reichtum für die Heiden. Die Heiden bekamen das Evangelium dadurch. Und Paulus fragt, wenn Israels Heilsverlust heute für die Heidenchristen so viel Reichtum zutage bringt, wie viel mehr Reichtum bringt Israels Heilsfülle zutage? Wie viel mehr stellt sich das als Reichtum heraus, wenn Israeliten zum Heil in Jesus Christus kommen? Israels Fülle, nämlich durch die Bekehrung, stellt den großen Reichtum dieses Heils also noch deutlicher heraus. Jetzt ist es nicht mehr ein exklusives, kleines israelitisches Heil, das sie verworfen haben, und nicht ein kleiner, exklusiver jüdischer Messias, den sie verworfen haben. Nein, es wurde klar, dieser Messias gilt für alle Völker. Und durch ihren Fall, durch ihren Fehltritt ist also das Heil zu allen Völkern hinausgekommen. Und jetzt wurde dieser jüdische Messias ein Messias der ganzen Welt. Das Heil kommt also hinaus, aber es kommt von den Juden. Das Heil kommt von den Juden. Und das wollen wir nie vergessen. Es geht hinaus in die ganze Welt. Und jetzt, wenn jetzt Israeliten sich bekehren, dann bekehren sie sich zu einem Heil, das ein jüdisches Heil ist, aber für die ganze Welt gilt. Welch großer Reichtum! Paulus spricht also von seiner Zeit. Und am Ende wird es ein gerettetes ganzes Israel geben. Das wird er in diesen Versen jetzt noch zeigen. Wir werden in Vers 26 davon erfahren. Und für uns ist die Frage, wie kommt nun Israel zu dieser Heilsfülle, zu diesem Heilsgewinn? Wie kommt es zur Rettung von ganz Israel? Und Vers 13 hat uns schon geholfen gestern. Denn dieser Vers 13 hat mit denn begonnen. Denn euch, die ihr von den Völkern seid, sage ich, insofern ich der Apostel der Heiden bin, verherrliche ich meinen Dienst, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen retten möge. Dieses denn zeigt, dass die Heilsfülle für Israel auf diese Weise erreicht werden soll. Genau auf die Weise, die jetzt hier beschrieben wurde. Nämlich, indem sie zur Eifersucht gereizt werden, damit etliche aus ihnen gerettet werden. Paulus hat sich eingesetzt und er lebte dafür, er betete dafür, er rang dafür, um Israel zur Eifersucht zu reizen. Paulus' Dienst unter den Heiden soll also dazu beitragen, dass einzelne Israeliten gerettet werden und auf diese Weise zur Heilsfülle kommen. Und dass dieser Reichtum dadurch zum Ausdruck kommt. Paulus ist stolz auf seinen Dienst. Er sagt, deshalb rühmt er seinen Dienst. Deshalb ist er stolz, dass er dazu beitragen darf. Also Vers 12, ich wiederhole das in eigenen Worten. Wenn Israels Weigerung, den Messias anzunehmen, für die Völkerwelt so viel Reichtum bringt und wenn Israels Heilsverlust für die Heidenchristen so viel Reichtum bringt, wie viel mehr Reichtum bringt dann Israels Heilsgewinn? Israels Heilsfülle in dem Messias. Vers 13, denn euch Heidenchristen sage ich, insofern ich der Heidenapostel bin, ehre ich meinen Dienst, in der Hoffnung, dass ich auf irgendeine Weise sie, die meine Stammesgenossen sind, zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen retten möge, damit sie zu dieser Heilsfülle kommen, damit Israel gerettet wird. Vers 15 beginnt noch einmal mit einem Denn. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt bedeutet, was bedeutet ihre Annahme anderes als Leben aus den Toten? Also wenn Israeliten zur Eifersucht gereizt sich bekehren, dann bedeutet das Leben aus den Toten. Für Israel, denn sie sind tot. Sie sind es, die gleichsam zu einer geistlichen Auferstehung kommen, wenn sie zum Messias kommen. Eine geistliche Auferstehung Israels. Paulus gebraucht nicht das Wort Auferstehung, damit er nicht missverstanden wird, denn dann könnte man meinen, es geht um eine leibliche Auferstehung. Es geht aber nicht um eine leibliche Auferstehung, es geht um eine geistliche Auferstehung Israels, das heißt Leben in Christus, Leben aus den Toten. Man muss da ein bisschen verstehen, dass wenn Israel den Messias ablehnt, dann ist es tot. Dann stirbt es geistlich gleichsam, wenn man das im Bilde so sprechen darf. Jedenfalls im Alten Testament wurde so gesprochen. Ich habe heute Hosea gelesen, Hosea 13, und da steht Folgendes. Am Anfang von Hosea 13, Vers 1 steht, wenn Ephraim redete, war Schrecken, es erhob sich in Israel. Ephraim ist das nördliche Israelreich, Nordisrael. Es machte sich schuldig durch Baal und starb. Das Nordisrael machte sich schuldig durch Baal und starb. Was heißt das? Durch den Götzendienst ist es geistlich gestorben. Es hat sich von Gott getrennt, weil es Gott verlassen hat, die Quelle des Lebens. Es starb. Und in Hosea 13, Vers 12 heißt es dann, die Ungerechtigkeit Ephraims ist zusammengebunden. Aufbewahrt ist seine Sünde, Wehen einer Gebärenden werden ihn ankommen, den Ephraim. Er ist ein unweiser Sohn und wenn es Zeit ist, tritt er nicht ein in den Durchbruch der Kinder, er kann nicht geboren werden. Und dann heißt es in Vers 14, Hosea 13, Vers 14, da kommt das Licht. Von der Gewalt des Totenreiches werde ich sie erlösen, vom Tod werde ich sie befreien. Ah, es gibt doch noch Hoffnung für das tote Israel. Dasselbe steht in Jesaja 26, Vers 17. Auch dasselbe Bild vom Tod Israels. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe sich windet und schreit in ihren Wehen, so sind wir gewesen. Jesaja 26, Vers 17. So sind wir gewesen, ferne von deinem Angesicht, Herr. Vers 18. Wir gingen schwanger, wir wanden uns, es war, als ob wir Wind geboren hätten. Rettung verschafften wir dem Lande nicht und die Bewohner des Erdkreises sind nicht gefallen. Vers 19, jetzt kommt das Licht. Deine Toten werden aufleben. Meine Toten, mein Leichnam, sie werden wieder aufstehen. Israel war wie ein Leichnam. Und jetzt sagt er, und jetzt blickt in die Zukunft. In die messianische Zeit, wenn der Messias kommen wird. Sie werden aufstehen aus den Toten. Sie werden wieder aufstehen. Wachet auf und jubelt, die ihr im Staube liegt, denn ein Tau des Lichtes ist ein Tau. Und die Erde wird die Schatten herausgeben. Diese toten Schatten werden also lebendig werden. Die Nicht-Israeliten, die waren auch tot. Wir waren auch tot. Aber tot in Sünden, aber wir waren vorher nie mit Gott in Verbindung. Aber Israel war vorher mit Gott in Verbindung. Deshalb ist es für Israel hier so wichtig, dass er sagt, wenn Israel sich bekehrt, dann ist das Leben aus den Toten. Hosea hat auch davon gesprochen in Hosea Kapitel 6, Vers 2. Ich werde sie wieder lebendig machen am dritten Tage. Hosea 6, Vers 2. Aber jetzt wir gehen jetzt wieder zurück zu Römer 11. Also Vers 15, wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt bedeutet, was bedeutet ihr Annehmen anderes als Leben aus den Toten? Das ist die Zeit des Messias. Jetzt ist der Messias gekommen. Jesus Christus kam nach Israel und es war die Zeit der Erlösung gekommen. Zacharias hatte schon gesagt, jetzt kommt der Aufgang aus der Höhe, er hat uns besucht, er wird Israel erlösen. Und im Tempel war der Simeon und die Hanna und sie warteten auf die Erlösung Israels. Und da kommt der Messias, kommt ins Land, lässt verkünden, Johannes der Täufer hat alles vorbereitet. Jetzt kommt der Herr ins Land, die Erlösung Israels wird vorbereitet. Der Messias kommt nach Jerusalem auf einem herrlichen Zug mit Teppich vor sich und Hosianna, dem Sohne Davids, wird gesungen. Und dann wird der Messias gekreuzigt, statt als König angenommen. Israel hat seine Erlösung verscherzt, aber nicht ganz. Einige haben es angenommen. Und für die, das war dieser treue Kern, und für die begann das Heil, begann die Heilszeit. Liebe Geschwister, mit dem Kommen Jesu Christi beginnt die Endzeit. Vielleicht sagen manche, nein, Endzeit haben wir erst heute. Nein, Endzeit im heilsgeschichtlichen Sinne ist die Zeit, seit der Messias gekommen ist. Und er kam für Israel. Der Messias kam am Ende der Tage, wurde er geoffenbart, um Israel zu erlösen. Dieser Messias. Und als der Geist ausgegossen wurde zu Pfingsten, dann war das eine jüdische Geistausgießung, von der Joel vorausgesagt hat, er wird den Geist ausgießen auf alles Fleisch von Israel. Sogar auf Knechte, auf Mägde, nicht nur auf ein paar Könige, wie das im Alten Testament der Fall war. Und da sind aber nur, was war zu Pfingsten? Haben sich alle Juden bekehrt? Nein, aber 3000 kamen zum Glauben, die bekamen alle den Geist. Und Petrus hat ihnen verkündigt, dass der Sohn Gottes zur Rechten sitzt, zur Rechten Gottes erhöht, und er zitiert Psalm 110 und sagt, der Messias hat sich auf den Thron Davids gesetzt. Diese Verheißung war die Erfüllung, diese Vers in Psalm 110, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege alle deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Das ist eine jüdische Verheißung. Der jüdische Messias setzt sich auf den Thron Gottes. Aber dieser Thron Gottes war der Thron Davids. Es war die Verheißung, die Gott dem David gegeben hat, auf deinem Thron wird es nie fehlen. Es wird einmal ein König herrschen auf dem Throne Davids in alle Ewigkeit. Jetzt sitzt der Messias auf dem Thron und Israel darf sich bekehren, aber es bekehrte sich nur ein Überrest. Nur ein Überrest. Und in diesen letzten Tagen, so sagt Petrus und so sagen die Apostel, in den letzten Tagen ist die Zeit, wo Israel sich bekehrt. Heute ist der Tag des Heils. Der Tag des Heils für Israel. Der beginnt zu Pfingsten und endet mit der Wiederkunft Jesu Christi. Das ist der Tag des Heils für Israel. Es geht immer um Israel. Und das will der Apostel Paulus diesen Gläubigen Heidenchristen und diesen gläubigen Judenchristen da zeigen, wir leben in der Erfüllungszeit der alttestamentlichen Verheißung. Und deshalb hat er sich so Mühe gegeben und er sagt, wenn jetzt die Juden sich bekehren, dann bekommen sie die Verheißungserfüllung. Wenn jüdische Menschen zu Jesus Christus kommen, kommen sie zum Heil. Das Heil ist für die Juden und kommt von den Juden. Das war nur die Einleitung jetzt. Aber jetzt zum Text, Vers 16. Vers 16 ist dann jetzt, wendet sich jetzt der Apostel Paulus zu den Heidenchristen. Denn er möchte, dass diese Heidenchristen die müssen auch einiges lernen. Vers 16. Wenn der Erstling heilig ist, so ist es auch die Teigmasse. Also hier ist die Rede von einem Erstlingsteig und von einer ganzen Teigmasse. Der Apostel Paulus nimmt hier ein Bild. Das Bild ist aus der Ernte, wenn die Israeliten Erntedankfest feiern. Dann bringen sie, das heißt Erntedank, sie feiern ja zweimal. Die Israeliten feiern am Anfang der Ernte und sie feiern am Ende der Ernte. Und am Anfang der Ernte gibt es die Erstlinge, der Ernte, das heißt, die ersten Körner, die werden zu einem Mehl gemacht und dann wird ein Teig gemacht. Das ist der Erstlingsteig. Ja? Und dieser Erstlingsteig, der wird für den Herrn geweiht, der gehört dem Herrn. Und damit wird gesagt, alle übrigen Brote, die wir backen, die gehören auch dem Herrn. Wenn der erste Teil des Teiges dem Herrn gehört, dann ist das ein Symbol, dass der ganze Teig dem Herrn gehört. Das wollten sie damit sagen, bei diesem Fest dort im Frühling, das Erstlingserntefest, das Wochenfest, war im Mai. Also von dem ersten Teig wurden Ähren genommen, da wurden Körner gerieben und wurde Brot gebackt und als Schwingopfer, als Webeopfer vor dem Herrn geschwungen. Und Paulus sagt, damit wurde der ganze Teig geheiligt. Also die Heiligkeit des ersten Teiges liegt in seinem Abgesondertsein für den Herrn und darin, dass der Herr ihn angenommen hat. Jetzt ist dieser ganze Teig dem Herrn heilig, der gehört dem Herrn. Und wenn der Erstlingsteig heilig ist, dann ist der ganze Teig heilig. So sagt es hier. Und jetzt kommt die Anwendung. Und er sagt, schaut, die Treuen aus dem Alten Testament, diese treuen Israeliten, die treu geblieben sind, die jetzt den Messias angenommen haben, das ist der Erstlingsteig. Und die unbekehrten Israeliten, das ist der restliche Teig. Und er sagt, wenn der Erstlingsteig heilig ist und dem Herrn gehört, dann gehört doch auch der unbekehrte israelitische Teig auch dem Herrn. Richtig. Aber bitte, achten wir, deshalb sind sie nicht gerettet. Denn es gibt Dinge, die heilig sein können und doch nicht gerettet sein können. Im Tempel hatte man verschiedene Gegenstände, die waren zwar heilig, aber die waren deshalb nicht gerettet. Und Paulus verwendet das Bild auch und sagt, da ist eine gläubige Frau, die hat einen ungläubigen Mann. Und dann sagt er, der ungläubige Mann ist durch die gläubige Frau geheiligt. Ist er deshalb gerettet? Nein, natürlich nicht. Aber was heißt dann geheiligt? Das heißt, er ist Gott zugeordnet. Er hat die Chance, viel leichter zum Glauben kommen. Kinder, die in christlichen Häusern aufwachsen, die aber sich noch nicht bekehrt haben, die haben eine viel bessere Chance, dass sie gläubig werden. Sie sind in einem gewissen Maße zugeordnet zu dem göttlichen Wort und zu Gott. Und sie hören das Wort. Wisst ihr noch, was man tun muss, damit man gerettet wird? Zwei Dinge. Eines mit dem Mund und einen, ja. Mit dem Mund muss man dem Herrn anrufen, mit dem Herzen muss man glauben. Wunderbar. Jetzt haben wir es. Also, der Erstlingsteig, das sind die gläubigen Juden. Und die Teigmasse, das sind die ungläubigen Juden. Und er sagt, wenn der Erstlingsteig heilig ist, Gott zugeordnet, dann sind auch die anderen Gott zugeordnet. Das heißt, sie sind in ganz besonderer Weise, haben sie eine Gelegenheit, sich zu Christus zu wenden und die Tür wird ihnen gerne aufgetan werden. Sie sind in einem gewissen Sinn also Gott zugeordnet. Sie haben eine große Hoffnung. Und das sagt der Apostel Paulus deshalb, weil die Heidenchristen sich gedacht haben, na, die Juden, die haben keine Hoffnung mehr. Jetzt ist das Heil bei den Heiden. Das mit den Juden, das ist fertig. Nein, so ist es nicht. Vers 16 in der Mitte. Und wenn die Wurzel heilig ist, dann sind es auch die Zweige. Wir müssten hier eigentlich übersetzen, wenn die Wurzel mit dem Stamm heilig ist, dann sind es auch die Zweige. Denn in dem Wort Wurzel steckt auch der Stamm. Also es geht hier um die Baumwurzel und wenn die Baumwurzel ein bisschen verlängert wird, dann haben wir den Stamm dabei. Also Wurzel plus Stamm, wenn die heilig sind, dann sind auch die Zweige heilig. Hier nimmt er ein Beispiel von einem Baum. Später wird er uns sagen, es ist ein Ölbaum. Die Wurzel, das ist das alttestamentliche Volk, die Wurzel mit dem Stamm, das ist jetzt die Wurzel des alttestamentlichen Volk Gottes. Verzeihung. Die Wurzel ist das, wo das Volk Gottes herkommt. Wo kommt es her? Abraham. Gott hat dem Abraham eine Verheißung gegeben. Ein Segen, ein Nachkommen. Und der Segen soll für alle, zu allen Völkern kommen. Der Ölbaum ist ein Bild von Israel. Ein Bild, aber von einem Israel, wo Gott regiert. Hier ist Israel, aber ungläubige Leute werden aus dem Baum ausgebrochen, abgebrochen. Es geht also um das treue Israel hier. Ein Bild von dem gläubigen, treuen Israel des Alten und Neuen Testaments. Es ist nicht so, wie mir einer schon gesagt hat, nein, die einen Zweige sind die Israeliten und die anderen sind die Christenheit, ob sie bekehrt sind oder nicht. Nein, darum geht es nicht. Es geht hier um die Treuen, es geht hier um die Gläubigen, die in diesem Baum sind. Die Ungläubigen werden ausgebrochen. Wir wollen das lesen. Also, wenn aber einige der Zweige ausgebrochen wurden und du, der du ein Zweig vom wilden Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und Mitteilhaber der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums wurdest, rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Also, hier haben wir einen Baum, einen Ölbaum. Und man hatte damals, wenn der Ölbaum schon älter geworden war, dann hatte man den Ölbaum, den Ast abgeschnitten oder einen Zweig abgeschnitten und hat einen Zweig von einem frischen, jungen, guten Ölbaum genommen und hat ihn da eingesetzt. Und auf diese Weise hat man den alten Baum wieder jung gemacht. Ja? So, und nach 3 Jahren war das gut angewachsen und brachte tatsächlich dieser Zweig wieder Frucht. Auf diese Weise konnte man einen Baum veredeln. Das hat man damals gemacht. Und jetzt sagt er so, hier ist aber der edle Ölbaum, das ist jetzt der israelitische Ölbaum, und jetzt werden Zweige von einem anderen, von einem wilden Ölbaum, wo die Oliven nicht so groß werden, die werden jetzt eingepfropft, sagt er. Also er verwendet dieses Bild und will das jetzt auf die Beziehung Israel und die Heiden anwenden. Er sagt, schau, da ist ein israelitischer Baum. Wenn einer nicht an den Messias glaubt, ein Jude nicht an den Messias glaubt, der ist wie ein Zweig, der abgebrochen wird, ausgeschnitten wird und weggetan. Und wenn ein Gläubiger, wenn ein Heide zum Glauben kommt, dann ist es wie einer von dem wilden Ölbaum, ein Zweig, der in diesen echten, guten Ölbaum hineingepfropft wird. Also hineingesteckt und ich weiß nicht genau, wie man das alles macht, aber das wächst dann an. Man nennt das Einpropfen. Also, wenn einige der Zweige ausgebrochen wurden, das sind die Israeliten, die nicht glaubten. Und du, der du ein Zweig vom wilden Ölbaum warst, das ist der Heide, und du unter sie eingepfropft und Mitteilhaber der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums wurdest, so rühme dich nicht. Wenn ein Heide zum Glauben kam, dann blieb er ein Heide, aber er wurde dennoch in den israelitischen Baum eingepflanzt, eingepfropft, muss man sagen. Was heißt das? Paulus hat auch davon gesprochen. Paulus hat davon gesprochen im Epheserbrief, Kapitel 2. Da sagt er über die Heiden, ihr wart früher ferne, ihr wart weg von Gott und ihr hattet kein Bürgerrecht. Ihr wart ausgeschlossen aus der Bürgerschaft Israels und hattet keine Verheißungen und wart ohne Gott in der Welt. Epheser Kapitel 2, Vers 12. Ihr wart ohne Christus ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und Fremde den Bündnissen der Verheißung, hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Nun aber, jetzt kommt die Bekehrung, nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden. Also jetzt haben die Israeliten, die Heiden, jetzt sind sie zu dem israelitischen Erlöser Jesus Christus gekommen und sind nahe geworden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede, der die beiden eins gemacht hat, die Juden und Griechen, die Juden und Nichtjuden, hat er eins gemacht in Christus. Und da heißt es dann weiter in Kapitel 3, Vers 6, Paulus berichtet diesen Epheser-Christen, dass die von den Völkern, also die Heiden, Miterben und ein Mitleib und Mitteilhaber seiner Verheißung seien in Christus. Also vorher waren sie nicht Bürger und hatten nicht Teil an den Verheißungen Israels und waren nicht Erben, hatten keine Hoffnung. Jetzt aber sind sie Miterben mit dieser herrlichen jüdischen Verheißung in Christus. Jetzt sind sie ein Mitleib mit dieser jüdischen herrlichen Volksgemeinschaft, die in Christus ist. Und jetzt sind sie Teilhaber dieser jüdischen Verheißung, die alle für die gilt, die an den jüdischen Jesus Christus glauben. Eine ganze jüdische Sache. Aber wir sind eingepfropft, wir gehören jetzt dazu und dürfen jetzt teilhaben von den israelitischen Heilsgütern. Wir sind keine Juden, wir bleiben immer Heiden. Aber wir sind Teilhaber an den jüdischen Gütern. Das ist das, was der Apostel Paulus auch hier sagt im Römerbrief, wenn er von diesem Ölbaum spricht mit den Zweigen. Jetzt haben wir viel gearbeitet. Ich denke, wir haben eine kleine Pause verdient. Wir wollen jetzt eine kurze Pause machen, wollen ein Lied singen und dann geht es weiter.